So. Ja, so ist das mit den Abenteuern. Also, es ist eine Weile her, vom ersten Mal, wir haben beim letzten Mal noch abgeschlossen, das Thema vom Semester vorher.
Aber gleich, könnte es sein, dass um 15 Uhr was ist?
Aha.
Ja. Weil ich weiß jetzt nicht, wir müssen mal schauen, wie lange schon dran ist, aber ob die heute ist, dann ist sie gegen die Woche.
Wir haben ja Pause.
Wir haben eine Pause und dann sehen wir, was da ist. Das ist richtig.
Weil ich habe jetzt keinen Vorwurf, sonst wird es sein.
Ah ja. Okay. Eben, wahrscheinlich hat es nämlich irgendeinen Grund, aber wir werden es merken. Dann ziehen wir dann für die zweite Hälfte runter. Jedenfalls soll es in diesem Semester ja um zwei jüdische Denker gehen, um Franz Rosenzweig und dann Immanuel Levinas. Levinas hat mal gesagt, dass er Rosenzweig gar nicht zitiert, weil er ihn eigentlich auf jeder Seite zitieren müsste. Das baut sich einfach so auf. Ich finde, dass tatsächlich Rosenzweig immer noch zu wenig bekannt ist für seine, gemessen an dem, was er wirklich als Neuem da begonnen hat. Es war insofern schon im Ganzen etwas erfolglos, so sein Leben. Das hat er auch gewusst, oder? Mitbekommen. Ich will also heute vor allen Dingen über sein Leben erstmal sprechen und das, was so eigentlich sein Anliegen ist. Sein Hauptwerk heißt Im Stern der Erlösung. Und da werden wir dann noch natürlich ausführlich drüber reden müssen. Aber erstmal zu ihm selber etwas. Er ist Jahrgang 1886. Bitte schön. Nein, da ist auch noch ein Platz, da drüben auch. Und zwar in Kassel, in einer im Großbürgertum. Das ist das einzige Kind seiner Eltern. Der Vater war Fabrikant und Kaufmann, erfolgreich und angesehen, sodass dort also wirklich eben ein großer Stil herrschte. Aber diese Familie war so gut wie gänzlich assimiliert. Also die waren zwar Juden, aber sie haben das überhaupt nicht ausgeübt. Es spielt da schon noch ein Onkel eine Rolle und ein Großvater, die auch religiös waren, aber sonst ist das überhaupt kein Thema. Es ist eben ein großes Haus, gastfrei und er der einzige und verwöhnte Sohn, wie es heißt, der dort aufgewachsen ist in dieser Atmosphäre, dieser bürgerlichen Weite, Schönheit und Wissen mit der ganzen Bildung, die dann dazugehört, aber ohne große Verbundenheit zur jüdischen Gemeinde. Seine Verwandten, Jugendvettern, Jugendfreunde wie die Ehrenbergs oder so, die haben alle irgendwann die Taufe sich geben lassen und sind evangelische Christen geworden. Er selber war auch also dabei, das zu machen. Damals war es ja noch so, dass man als Nicht-Christ auch in der Uni erstmal auch nichts werden konnte. Das ging dort gar nicht. Also die verließen dieses Judentum, das für sie gar nicht da war. Und Franz Rosenzweig schreibt selber in sein Tagebuch bei so einer Gelegenheit, sagte, damit die Judentaufe nicht den Charakter, also der Fahnenflucht kriegt, muss man den Mut zum Individuum ohne historische Bedingtheit haben. Also was soll ich da historisch zurückgreifen, notiert er da. Ich spreche das jetzt schon an, weil er sich zunächst mal als Historiker verstanden hat und bei dem berühmten Historiker Meinecke auch seine Promotion gemacht hat. Also, dass das eigentlich der Gedanke ist und sagte, und für ihn ist das kein Problem, sodass er dann gesagt hat, ja, dann mache ich das jetzt eben auch. Aber das gehört dann wieder zu ihm, dass er sagt, aber vorher will ich doch das Judentum auch kennenlernen. Er sagte, ich will wissen, was ich dort aufgebe und das wirklich mitbekomme. Wir sind im Jahr, also 1912 jetzt, dass wir dort stehen. Er sagt, ich muss auch versuchen, das kennenzulernen. Einer seiner älteren Vorfahren, der eine Großvater, sagte zu ihm immer, entziehe dich nicht deinem Volke. Das gehörte schon und das ist ein Satz, der dann wichtig wurde für ihn. Nach dem Abitur entschließt er sich zum Studium der Medizin und kriegt da auch Freude dran. Sagt, dieses Zergliedern von Menschenleibern verhält er für eine unschädlichere und nutzbringendere Tätigkeit als das Zergliedern von Gott, Geist und Goethe. So hat er also notiert, nicht? Und fühlt sich da wohl dabei, dass er das so mitbekommt. Und dann wird er auf Eduard Meyer hingewiesen. Das ist dann im Winter 5-6. Und da kommt er zu der Überzeugung, dass er eigentlich Historiker werden soll. Wie gesagt, das ist eigentlich also sein Weg und seine Berufung, so fand er. Machte aber erstmal das Medizinstudium bis zum Physikum weiter, um dem Vater zu beweisen, dass er auch zu einem Brotstudium fähig sei. So hat er also notiert, nicht, dass er das noch mitgemacht hat. Aber dann hört er auf und Ende des Wintersemesters 7-8 fängt er also an, Studium der Geschichte und der Philosophie. Da legt er dann noch seine Geige beiseite, weil er fürchtete, dass diese leidenschaftliche Hingabe an die Musik ihn bei der wissenschaftlichen Arbeit hindern würde. Also leidenschaftlich. Und trotzdem, das war von vornherein, das hat man so gesagt, so sah er schon als kleines Kind aus, also schön und trotzig. Und das trifft sich immer, hat es auch so mit dem Ich-Trotz, das kommt öfter bei ihm vor. Er studiert in Freiburg, ein Jahr Ausnahme in Berlin und seine bevorzugten Lehrer waren also Rickert und Meinecke. Also Rickert, das ist der Neukantianismus. Das war die damals herrschende Philosophie, den Neukantianismus, und den gab es in zwei Formen. Einmal in der Weise, dass es vor allen Dingen um die Logik und die Mathematik ging, das war mehr so die norddeutsche Sache, und die süddeutsche Richtung, die hatte es eben mit der Kultur und der Geschichte. Da kommt dann auch die Wertphilosophie her oder so, die sitzt dort ein und da gehört er hin. Und das andere war eben schon der Historiker Meinecke, und bei ihm hat er promoviert über Hegels Staatslehre. Und das ist dann erst nochmal überarbeitet worden nach dem Ersten Krieg und ist in zwei Bänden erschienen und ist wirklich eines der großen Standardwerke auch der Hegel-Literatur aus der damaligen Zeit, Hegel und der Staat. Sodass ihn diese beiden Richtungen eben bestimmt haben, also einmal die historische Schule, mit dem ganzen Relativismus auch des Historikers, mit dem Verdacht gegenüber absoluten Wahrheiten und prinzipieller Begründung, die ja die Philosophie eigentlich ausmachte, so klassischerweise das zu tun bis heute. Da hat er immer da so einen Relativismus drin, und das trifft sich natürlich dann auch nochmal mit dem historischen Relativismus. Also Historismus, muss man sagen, ist das, was damals herrschte und bestand. Es geht also um die geschichtlichen Wandlungen und um die Bedingtheit dieser Formen, die dort auftauchen. Sodass die Wahrheitsfrage da etwas zurücktritt und sich von dort her relativiert. Das sind dann Dinge, die er dann später wieder entdeckt. Deswegen muss man das so ein bisschen sehen, diese Atmosphäre dieser Zeit damals. Um das gleich vorweg zu sagen, wir werden sehen, er fängt auch den Stern der Erlösung an, redet über den Tod, und in einem großen Teil der Literatur zu ihm wird dieser Erste Weltkrieg, dessen Jubiläum wir in diesem Jahr feiern, als sehr prägend und wichtig für ihn verstanden, und er sagt, er gehöre mit zum Existenzialismus oder so etwas. Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, das trifft es nicht so ganz, das werden wir dann noch sehen, sondern dass ihm da schon zu glauben ist, dass er immer wieder geschrieben hat, dass der Krieg ihm eigentlich nicht so viel bedeutet hat. Er schreibt in einem Brief, dass er nach dem, was er vorher schon alles erlebt habe, hätte statt des Krieges schon wenigstens das Weltende kommen müssen, um ihn zu überraschen. Weil das andere gehörte irgendwie da so hinein, und das hatte weiter nichts zu bedeuten, meint er. Und von dort her also dieser Gedanke, sich den Vettern und all dem anzuschließen, das mitzumachen, und dann sagt er, aber ich will meine Herkunft noch näher kennenlernen, hat in Berlin dann auch die Feiertage gefeiert, das ist ja im Herbst immer, nicht? Das jüdische Neujahr und der Yom Kippur, der Versöhnungstag, die beiden großen Feiertage, und hat dann am Ende gesagt, er bleibt und wird und bleibt Jude. im Unterschied zu seinen Vettern. In der Literatur wird das oft so dargestellt, als sei das irgendwie so eine dramatische Geschichte, so wie wir das ja kennen von Paul Claudel, der da Weihnachten in Notre Dame ist und auf einmal also dann aus seinem Unglauben da aufwacht und sagt, ich habe eine Gotteserfahrung gemacht und wird ein großer katholischer Dichter. Das stimmt wohl nicht, sondern der hat halt ein Vierteljahr tatsächlich gearbeitet daran, hat natürlich auch in einer kleinen Synagoge die Feiertage da in Berlin begangen, aber es ist nichts von Dramatik oder so da, sondern er hat einfach gesehen, das ist es eigentlich, dass er das wiedergefunden hat, ohne große Geschichten, und hat da auch, hat sich aber weiter nicht dazu geäußert, auch bei seinen, in seinen Briefen, nicht weder an seine Mutter noch an die Vettern, sondern das habe ich eben entdeckt und das will ich sein und werden und ich will selber es noch werden müssen, trotzdem dafür sorgen, dass andere Leute es auch werden. Und gründet dann eben in Frankfurt das Lehrhaus. Das muss man sich ganz so vorstellen, da kommen wir noch drauf zu sprechen, wie halt dann die Akademien, die ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen, aber vorher eben auch schon entstanden sind. Das heißt, es ist die Bewegung der Volkshochschulen. Die haben wir bei uns in Deutschland seit 1871, entstehen also diese Volkshochschulen. Das heißt, wo die Erwachsenen weiter noch gebildet werden, aber jetzt eben nicht so wie an der Uni, da fachlich hinein, sondern in der Verbreiterung der Bildung mit den Überlegungen. Das hat damals begonnen und das gab es eben auch in den bei den Christen, vor allen Dingen bei den evangelischen Akademien. Die katholischen sind ja dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Und so gab es eben auch diese jüdischen Akademien, in denen eben Volkshochschule jetzt gemacht wurde, wie eben jetzt bei unseren Volkshochschulen auch, nur eben unter diesem Gesichtspunkt des Religiösen. Und das hat er dann aufgebaut in Frankfurt. Davon werden wir nachher schon noch reden. Zuerst, wie er jetzt da in Berlin war, gab es zugleich eine Preisaufgabe im Zusammenhang mit Hegel, nämlich wie weit man aus Hegels Manuskripten, die dort noch lagen in der Uni, wie weit man daraus was über seine Systembildung finden kann. Und bei der Gelegenheit hat Rosenzweig einen wichtigen Fund gemacht, nämlich die Entdeckung des sogenannten ältesten Systemprogramms des deutschen Idealismus. Das ist von Hegels Handschrift erhalten. Das sind 3 oder 4 Seiten und dazu will ich auch etwas sagen. Er hat das entdeckt, diese Handschrift, und hat dann das auch in der Wissenschaftlichen Akademie da in Heidelberg dann vorgestellt und es ist mit seiner Interpretation dann erstmal eingegangen und gehört heute eben zu ganz wichtigen Dingen zum deutschen Idealismus. Da ist noch ein Platz und hier ist noch einer. Und da brauchen wir noch einen Stuhl. Wir müssen einen Stuhl da drin noch holen. Da ist noch einer. Und dieses Systemprogramm, das hat Rosenzweig nicht Hegel zugesprochen, weil er den Hegel nicht mochte. Mit seinem absoluten Denken, da kommen wir noch darauf zurück, die Formel von Rosenzweig heißt immer von Ionien bis Jena. Also sagt, von Ionien bis Jena herrscht in der abendländischen Philosophie das abstrakte Allgemeine und das Individuum geht unter, das wird verzehrt. Das ist dieselbe Kritik, die ja Kierkegaard auf seine Weise übt, dass er sagt, Hegel baut ein großes Schloss, das für den Gedanken, aber wohnt selber in einer Hundehütte daneben und hat also keinen Ort für sein Leben da irgendwie. Und das schlägt ja auch nochmal stark durch bei ihm, sodass er gleich vertreten hat, nein, das ist von Schelling. Der Hegel muss das nur abgeschrieben haben und das ist von Schelling. Und an sich ist der Streit über dieses Papier bis heute nicht also zur Ruhe gekommen. Es scheint schon so zu sein, dass die meisten Gründe dafür zu sprechen, dass es doch von Hegel ist. Auch in dieser Auswahl, die es da mal gab, ich habe ja also so ein Büchlein da, da heißt es also Mythologie der Vernunft, Hegels ältestes Systemprogramm des deutschen Idealismus von Jamme und Helmut Schneider herausgegeben. Und da haben sie auch, wenn das jemand interessiert, kann man da nachgucken, vorne haben sie das Faksimile, also dieser Seiten da, nur verkleinert drin und dann die Umschrift und dann so die Grundtexte von Rosenzweig bis eben in das Neue hinein. Vor allen Dingen Pögeler hat, meine ich, mit guten Argumenten gezeigt, dass es eben doch von Hegel ist, dass man das schon dort einordnen kann, obwohl er es hinterher gedreht hat. Ich will dazu sagen, was da drin gesagt wird, warum das so interessant ist. Ich nehme einfach aus der erste Seite fehlt, das fängt so irgendwie mittendrin an mit der Text, ohne dass wir wissen, was davor kommt, mit dem Wort eine Ethik, Punkt. Also ein Blatt fehlt, das wissen wir nicht. Und dann kommen also diese drei Seiten. Und worauf es hinausläuft, ist, dass er, das lese ich Ihnen einfach mal vor, wir brauchen also eine neue Mythologie. Wir müssen eine neue Mythologie haben. Diese Mythologie aber muss im Dienst der Ideen stehen. Sie muss eine Mythologie der Vernunft werden. Ehe wir die Ideen ästhetisch, das heißt mythologisch machen, haben wir sie für das Volk, haben sie für das Volk kein Interesse. Und umgekehrt, ehe die Mythologie vernünftig ist, muss sich die Philosophie ihrer schämen. So muss endlich Aufgeklärte und Unaufgeklärte sich die Hände reichen. Die Mythologie muss philosophisch werden und das Volk vernünftig. Und die Philosophie muss mythologisch werden, um die Philosophen sinnlich zu machen. Dann herrscht ewige Einheit unter uns, nimmer der verachtende Blick, nimmer das blinde Zittern des Volkes vor seinen Weisen und Priestern. Dann erst erwartet uns gleiche Ausbildung aller Kräfte, des Einzelnen sowohl als aller Individuen. Keine Kraft wird mehr unterdrückt werden, dann herrscht allgemeine Freiheit und Gleichheit der Geister, ein höherer Geist vom Himmel gesandt, muss diese neue Religion unter uns stiften und sie wird das letzte Werk der Menschheit sein. Das war ja das gemeinsame Pathos dieser jungen Leute, also Schelling, Hölderlin, Hegel, die so etwas ja auch dann sich in die Stammbücher geschrieben haben, wie also das Reich Gottes muss kommen und unsere Hände dürfen nicht müßig im Schoße bleiben. Die verstanden sich als Volkserzieher, die jungen Leute da in Tübingen, diese Gruppe, sahen, wie toll das eben bei den Griechen gewesen war, wie sie meinten, da die edle Einfalt, weiße Marmor unter blauem Himmel und so, und sagten, wie soll das jetzt gehen, denn in Deutschland alles ist so dunkel und düster, und dann haben wir also, die Religion ist weit weg, Hegel behandelt das dann auch, die Quelle unserer Religion, die liegt also da im Morgenland, nämlich in Palästina. Und dann kann man sehen, wie das schief geht im Mittelalter, dass man meint, man müsse sich also an jemanden im Grab wenden. Das Grab ist ohnehin leer und dann kämpft man für das Grab, aber das geht dann auch nochmal verloren. Also das Ganze hat gar keinen Sinn. Seine richtige Heimat muss man finden, indem man eben eine neue ästhetische Religion findet, die für uns hingehört. Das war also eigentlich diese gemeinsame Basis bei den Leuten. Und dieser Text hier, der ist, nachdem wir haben ja inzwischen, ist das wirklich eine ausgebildete Philologie anhand so der Buchstabenformen von Hegel, dass man weiß, geschrieben ist der Text entweder also zu einem Teil noch vor gerade seiner Umsiedlung nach Frankfurt oder eben schon in Frankfurt selber, in diesem Treffen mit den Freunden und der Arbeit an dieser Idee dran. Einer solchen also gemeinsamen Religion, in der es keinen Unterschied mehr gibt zwischen den Weisen und dem Volk, sondern wo das zusammentrifft, trifft sich also auch ganz dann eben mit dieser späteren Idee dann mit den Volkshochschulen zu sagen, wir brauchen diese Gemeinsamkeit, wo ja der Hauptpunkt bei der Erwachsenenbildung ist, dass nicht eben einer was weiß und das den anderen erzählt, die es nicht wissen, weil das ist eben die normale Schule, sondern so, dass es ein wechselseitiges Geben und Nehmen ist nach der Idee. Das ist das, was die meinten dabei, bis in die Art, wie man das dann also dort gestaltet. Das ist also der Hintergrund, diese Ästhetik, die dann auf ihre Weise, der Hölderlin auf seine Weise entwickelt hat, weiter und Hegel. Und da gibt es ja dann die große Diskussion, der Name, der hier zu nennen ist, ist Henrich natürlich, mit seinem ganzen Stab über die Aufarbeitung dessen, was da in Jena war. Und der eben auch meint, der eigentlich große Philosoph ist der Hölderlin und nicht der Hegel. Und der Hegel eigentlich voller Neid auf den Hölderlin. Und immer wieder sagen, das ist eine große Auseinandersetzung schon mit Denken und Dichten, hier vorliegt. Und das erklärt dann auch so manches an so scharfen Worten bei Hegel über die schöne Seele und so etwas, also wo man nicht viel an Mitleid oder Getroffensein merkt oder so eigentümlicherweise bei den Texten, bei den Worten Hegels über Hölderlin, wo das oft auch darum wird, das ziemlich stark gemacht dann, diese schwierigen Texte von Hölderlin über das Urteil und über das Dichten und Denken, was dort hineingehört. Und tatsächlich haben Sie ja auch diese Idee mit der Versöhnung von allen Dingen ganz ausgeprägt, dann nochmal gerade im dem Hyperion, nicht, wo es dann am Ende heißt, dass wie der Zwist der Liebenden sind die Dissonanzen der Welt und ein einiges fließendes Leben ist alles. Nicht? Das ist also der Schluss des Hyperion. Nochmal vom Hölderchen, und das ist dann auf etwas trockenere Weise dann beim Hegel eben auch, da heißt das dann eben die Synthese von These oder Antithese oder die Identität von Identität und Nicht-Identität. Nicht?
Da wollte ich nur zu anmerken, ich weiß, es ist ja lange her, dass ich den Hegel gelesen habe, ich habe noch nicht alles, aber da ist die Ästhetik und diese Wucht, ich hatte ihn auch trockener in Erinnerung. Also ja, dieses, was jetzt da vorkam, das kannte ich jetzt nicht, dieses Endlich und so dieses Feierliche,
ja. Nein, das ist auch nicht Hegel. Das ist Hölderlin. Nicht?
Das kann ja, ich, also ja. Jetzt auch dieses, ja. Vorher war, fand ich ein bisschen, endlich wird sich dann die Kunst, also die Philosophie soll.
Ja. Ja, aber es gibt die Sprache schon bei ihm. Also es ist im Johannes Verlag seinerzeit, jetzt fällt mir der Name von dem Mann nicht ein, also diesen Verlag, wo so viele Sachen ja von Balthasar auch erschienen sind, so gibt es extra ein Buch über die Sprache Hegels, wo das untersucht wird, dass er schon eine wirkliche Qualitäten hat, auch in seiner Sprache zwischendurch. Wenn er zum Beispiel so über das Schiff sagt, dass es, oder die Geschichte, dass das Schiff ein Schwan der See sei oder so etwas, weil hier mit einem kleinen Segel gegen die Mächte der Mensch hier ankommt oder so etwas, das sind dann schon so Punkte. Und so hat er zwischendurch schon seine Sachen. Ist wahr, es bleibt im Ganzen strenger und herber, ist keine Frage. Aber
wenn er über die verschiedenen Völker schreibt, dann ist er ja auch immer verhältnismäßig blumig, aber es hat nicht dieses Feierliche.
Nee, das hat er nicht. Das fehlt ihm. So ist es.
Ja. Ja. Ich hätte auch, wenn jetzt jemand fragt, ich hätte gesagt, Hegel?
Nee, Hegel nicht. Also trotzdem, also so wie es ist, also der Text ist eben in dieser Mischung und in all dem da. Und wie gesagt, heute überwiegen eigentlich die Meinungen, die sagen, ist es doch von ihm, während andere, also bleiben nochmal bei Schelling und sagen, nein, oder es ist auch ein Dritter, dass man da versucht, oder Hölderlin ist natürlich auch vorgeschlagen worden, dass der Text von ihm sei. Jedenfalls merkt man, dass hier so eine Gesamtheit versucht wird, die dann, bei Hegel selber kann man das zeigen, wie das dann, das ist so die Jahre 2 und 3 sind das, wo er diese Umkehr macht, selbst wenn der Text von ihm wäre, wo er dasselbe jetzt auf andere Weise macht, nämlich eben mit dieser strengen Fassung. In Frankfurt hat er noch geschrieben, es geht um die Vereinigung von Einheit und Vielheit und von Lebendigkeit oder so etwas, von Verbindung und Nichtverbindung. Diese Schärfe, das so zu formulieren, die Identität von Identität und Nicht-Identität, das ist eben jener. Und das ist ab 3 oder 4, dass er diese Sprache dann hat. Und das ganze Werk dann weiterentwickelt. Und dann rutscht ja die Ästhetik bei ihm. Sie gehört immerhin zum absoluten Geist. Das muss man sich schon überlegen. Sie gehört zum absoluten Geist, während die Ethik bei ihm beim objektiven Geist, beim subjektiven Geist vorkommt, objektiven Geist. Also das ist eine ganze Schicht drunter. Und da kann man sich auch schon fragen, was ist das für eine merkwürdige Einstellung, also so etwas wie Ethik so früh anzusiedeln, wo das hingehört, aus dem Sollen, mit dem hat es der Hegel sowieso nicht gehabt, und setzt dann also die Ästhetik so hoch. Das ist schon bürgerlich, nicht? Dass man sagt, also an sich wird dann die Kirche eben ersetzt durch das den Konzertsaal und die Theater und die Museen. Das ist also dann die neue bürgerliche Religiosität eigentlich, die dann kommt erst einmal. Hier also noch dieser Entwurf, wir versuchen diese Ganzheit hinzubekommen, und diese Ganzheit ist es aber, die ja eben ganz entschieden Rosenzweig nicht will, weil er sagt, wo bleibt da der Einzelne in seiner Rolle, das povere Einzelsubjekt vor und Zunahme. Darauf komme ich nachher noch zu reden. Und das formuliert er, und da sagen eben viele von den Leuten, die sich da mit ihm befassen, das hängt alles nochmal mit dem Krieg zusammen, denn er war an der Front und hat das alles so miterlebt, aber er selber hat eben, wie gesagt, so deutlich gesagt, dass es das nicht sei, dass das eigentlich schon vorher gegeben ist. Und sagt er, aber um das Ich geht es, um das Selbst geht es. Um das Konkrete und nicht um diese abstrakten Formen, die in der Philosophie, bei Levinas wird das dann heißen, ist die Philosophie desselben. das sei das, was das die abendländische Denken sind. Alles ist dasselbe und miteinander dasselbe und die Unterschiede verschwinden, die spielen keine Rolle. Alles verliert im Allgemeinen all. Und wo bleibt das Unverwechselbare, das unaussprechbare Individuum? Das ist die Frage. Also das hat er zwar ausgearbeitet und vorgelegt und wie gesagt dem Schelling zugesprochen. Erstmal, da kennt er aber eigentlich den späten Schelling auch noch nicht, sondern eher noch den frühen Schelling. Und ich muss einfach bekennen, dass ich den Schelling nicht so mag. Also ich wundere mich über die Theologen, die von Schelling hingerissen sind. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass der Schelling gegenüber dem Hegel die sogenannte positive Denken und die positive Philosophie eingeführt hat. Er sagt, alles, was der Hegel macht, ist negative Philosophie. Es geht immer um Notwendigkeiten, ohne die was anderes nicht geht. Und dann wird was entworfen. Und dann kommt Schelling und sagt, nein, jetzt muss darauf gesetzt werden, eine positive, eine erzählende Philosophie. Und knüpft dann an die Offenbarung. Und die Bibel holt also die Theologie hinein. Allerdings eine etwas fragwürdige, wie ich finde. Aber das hat eben sowohl die Wissenschaftler, vor allem auch die Mediziner beeindruckt, wie eben auch die Theologen immer wieder. Dass sie da von Schelling da so beeindruckt sind, während ich dessen Theosophie einigermaßen fragwürdig finde, schon diese Unterscheidung von Gott und dem eigentlichen Grund in Gott nochmal. Und dieser Grund in Gott, das ist das die Selbstbehauptung, das sich selbst durchsetzen, das Bleiben. Das ist das, woher unsere ganze Fehlbarkeit kommt, dass wir uns also da so durchsetzen wollen. Das heißt, das Böse gehört einfach mit hinein. Und das Böse ist eben auch in Gott, nur dass Gott immer den Deckel drauf hält. Also da wird das nie rauskommen. Aber es steckt da drinnen und das ist übernommen von den Böhme, weil der Böhme so mit seiner Spekulation, mit der Alchemie sagt, der Schwefel ist so wichtig. Nicht? Der stinkt und brennt und zerstört und so, aber das ist die eigentliche Lebenskraft. So wie das ja die Leute sagen, das Böse ist eigentlich die Kraft. So wie viele Leute meinen, ja, der Mephisto erzählt das ja auch und die Leute denken, das sei dann wahr. Aber was Mephisto sagt, ist überhaupt nicht wahr, selbst wenn es der Goethe meinen sollte. Nicht? Wo er da sagt, ich bin ein Teil von dieser Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Als ob das Böse überhaupt was schaffen könnte. Ist ja empörend. Aber das sagt er einfach so und die Leute finden das schön. Nicht? Da wird nichts gemacht. Und geschaffen. Nicht? Aber das ist so die Idee, die drinsteckt, auch bei einer ganzen Reihe von Rabbinen zu sagen, die ganze Kraft kommt aus dem Bösen. Das ist das Aggressive, das ist eigentlich das Böse. So wie heute für die Leute das Böse die Gewalt ist. Nicht? Gewalt ist heute das Böse, während ich sage, Gewalt ist zwar unangenehm für den sie trifft, aber von Böse kann da erstmal nicht die Rede sein, sonst zum Teil ist er einfach notwendig und geboten. Aber da gehört ja dann hin, was ich immer anspreche, bis hin zur Verfälschung der Übersetzung im Neuen Testament, wo dann in den Seligpreisungen aus der Seligpreisung selig die Sanftmütigen gemacht wird, selig die keine Gewalt anwenden. Wo ich dann mir mal erlaube anzumerken, dass jetzt Jesus auch nicht mehr in den Himmel kommt, nachdem er sich so daneben benommen hat mit der Geißel da im Tempel. Nicht? Das nicht mehr geht. Und nicht bloß die Soldaten, die bei uns also Mörder genannt werden dürfen, mit höchstrichterlicher Erlaubnis, sondern auch mal die Polizisten kommen nicht mehr in den Himmel, nicht? Weil jemanden dann abführen oder so. Vom finalen Rettungsschuss ganz zu schweigen. Also das kann ja nicht stimmen.
Das gab es aber immer schon, dass irdische Richter nicht in den Himmel kommen. Aber die haben ja schon gerichtet.
Ja, aber nee, und das stimmt eben nicht, sondern die Taten darf ich eben richten. Ich darf nicht den Menschen richten, aber die Tat. Und der Mensch muss natürlich die Folgen tragen. Dann dabei, weil er hat ja auch die Tat getan. Aber er selber wird nicht gerichtet und auch nicht beurteilt. Sondern nur die Tat, genau wie die Ethik, nur die Tat beurteilt. Deswegen rede ich immer so deutlich und klar, wenn es um ethische Fragen geht, wenn ich sage, ich rede nicht über den Menschen, sondern ich rede nur über die Tat. Weil ich kann nicht ins Herz des Menschen gucken, was da sein Gewissen sich irrt oder nicht irrt oder wie immer das sei. Aber ich kann als Ethiker klar reden über das, was sittlich richtig und was sittlich verboten ist.
Und was wäre dann das alttestamentarische, was ja auch der Paulus zitiert dann aus dem Alten Testament, mein ist die Rache? Weil beim Richter ist er schon unter Umständen ja echt ein Vorgriff auf etwas, das wäre ja unschuldig.
Ja. Das passiert leider auch, das ist wahr, ja. Nein, da meine ich schon, das ist ja der alte Streit, sind diese Forderungen der Moral, sind die Forderungen an den Einzelnen oder sind es auch Forderungen an die Regierung? Und ich behaupte, die Regierung darf nicht tun, was Gott tut. Also Gott lässt die Sonne aufgehen über Gute und Böse. und regnen über Gute und Böse. Und Jesus sagt dazu noch, so vollkommen sollen wir auch sein. Das sagt er immer an den Einzelnen. Wenn die Regierung das macht, gehört sie abgeschafft. Sondern die hat ja die Pflicht, die Bösewichte einzusperren und die Guten davor zu schützen. Sie hat die Pflicht, auch Verbrechen einzuschränken, also zum Beispiel Betriebsprüfungen durchzuführen oder so Sachen, damit die Leute, die Dummen sind, weil sie anständig sind, nicht noch dümmer sind durch ihre Anständigkeit, sondern dass es sich also nicht jedes Verbrechen lohnt, sondern dass das auch nochmal geht. Das ist die Pflicht der Regierung. Und deswegen darf ich das nicht von dort her übertragen, also diese individuelle Moral auf die Aufforderungen der Regierung. Und deswegen schreibt ja auch Paulus dann davon, dass da das Schwert hingehört, nicht zur Regierung oder so, dass das eine Aufgabe ist, die dort mitbesteht nochmal. Also das wäre für sich ein Thema, das nochmal so auseinanderzunehmen. Hier tatsächlich, so wie Rosenzweig das sieht, sagt er, ist es halt so, dass diese gedankliche Allesherrschen sich zugleich ja auch nochmal im Staat ausdrückt. Nicht? Für Hegel ist der Staat eigentlich die Gegenwart Gottes hier. Der Staat ist der eigentlich sittliche Ort. Denn deswegen hat er diese wichtige Unterscheidung eingeführt, den wir dann aus Marxismus ja auch kennen, zwischen Staat und Gesellschaft. Er sagt, es gibt Gesellschaft, und Gesellschaft nennt Hegel mit einem harten Wort das geistige Tierreich. Die Gesellschaft ist gekennzeichnet durch den Egoismus der Gesellschaftsglieder, wobei die Gesellschaftsmitglieder nicht Einzelne sind, sondern große Familien, Firmen oder so etwas. Das sind diese Einheiten mit ihrem Egoismus, die sich durchsetzen, wo zum Teil dann auch die Einzelnen ein gutes Gewissen haben, wenn sie dieser Großherzigkeit dienen. Also auch fromme Schwestern erlauben sich Dinge, die sie sonst nicht täten, weil sie sagen, es ist ja für den Orden, nicht für mich. Nicht? Und das geht eben nicht, sondern hier muss Ordnung herrschen. Nicht? Das ist nicht erlaubt, so Sachen. Das müsste man nochmal gucken. Also sagt der Hegel, es gibt also dieses geistige Tierreich, in der die gegeneinander kämpfen und wo dann eben nach diesen Vorstellungen der Neuzeit gesagt wird, dass es da die unsichtbare Hand gibt, die Invisible Hand, die dann dafür sorgt, dass da im Ganzen dafür Vorteile herausspringen. Wenn man eben darauf achtet, eben, dass da keine Monopole entstehen und wie das dann nochmal weitergeht, nicht? Das können wir jetzt weglassen. Also Gesellschaft ist dieses, die Egoismen, nicht des Einzelnen, sondern dieser Großsubjekte, um das mal so auszudrücken. Der Staat, und deswegen gibt es eigentlich eine Prinzenerziehung, der Staat und sein Repräsentant im König, der muss so erzogen werden, dass er wirklich das Ganze im Blick hat, das Bonum Commune, dass er nicht für sein Haus kämpft oder für die Erweiterung seiner Möglichkeiten, sondern dass er das Ganze im Auge hat, völlig unparteiisch, überparteiisch. Das ist eigentlich die Idee. Und deswegen ist der Staat das sittliche Subjekt für Hegel in dieser Form, dass das so vollzogen wird. Und Rosenzweig sagt eben, nee, in der Art, wie das da entworfen wird, ist es eben doch ein Sieg nochmal des Allgemeinen, des abstrakten Allgemeinen, das eben das Individuum untergehen lässt, sodass das nicht mehr auftaucht. Deswegen ist er da strikt dagegen, dass das darauf hinausläuft und sagt, hier muss der Einzelne sichtbar werden und gesehen werden. Und das taucht ja ein Stück weit dann eben in der Romantik ja auf, nicht? Die gegen diese Idee ist und sagt, hier wird der Einzelne wieder aufgenommen. Und der Höhepunkt dieser ganzen Geschichte, dieser Verallgemeinerung, dem Untergang des Individuums, das sieht er eben in Hegel vollzogen und von dort her, in dem hier der Staat eben divinisiert wird. Das ist das, was dabei herausspringt und in den zwei Bänden, wo der Schreiber das eben auch darstellt. Und dann hat Meinecke ihm, das war dann nach dem Krieg, das Buch hat er noch nicht, das war geschrieben, noch vorher, also 13 noch, vor dem Krieg, 14 ist er eingezogen worden und hat dann nach dem Krieg das Buch überarbeitet und nochmal ergänzt und dann in zwei Bänden vorgelegt. Und Meinecke hat ihm geschrieben und ihm angeboten die Habilitation. Und dann hat Meinecke schon geschrieben, sagte, nein, inzwischen sei mit ihm was passiert im Jahre 13. Und er habe da eine völlige Krise durchgemacht und alles andere sei zusammengebrochen für ihn. Und er habe jetzt eben eine neue Sendung und Aufgabe. Und er geht eben nicht an die Uni, was eben damals, Professor war eben halt das Höchste, was es gab so für die Deutschen damals, nicht, dass ich das also so erreichen kann, sondern ich gehe eben diesen Weg, wo seine Freunde und seine Verwandten und so alle den Kopf geschüttelt haben, er macht also jetzt so eine Volkshochschule auf und will das machen, Erwachsenenbildung. Nicht? Und gesagt, wie kann der das, wo der doch wirklich Professor werden könnte, nicht? Und wo man gleich eine Sorte höherer Mensch ist, nicht? Nach dieser damaligen Vorstellung, nicht? Dass er das nicht mehr wollte. Also die Marburger Schule, wie gesagt, Nathorp und Cohen, also mathematisch-naturwissenschaftlich. Bei Cohen hat er dann auch nochmal studiert. Cohen ist ja dann nach seiner Pensionierung nach Berlin gegangen und hat dann ein Buch über die philosophischen Grundlagen der Religion geschrieben, nochmal eine neue Form des Judentums, womit er aber weder bei seinen Kollegen ankam, noch bei den Juden in Berlin, die damit auch nichts anfangen wollten. Aber das war für ihn ein wichtiger Punkt, dass er den dort mitkriegte. Und zugleich mit diesem Gedanken über den Tod und über die Geschichte ist das natürlich auch nah dran als Heidegger. Heidegger kommt bei ihm einmal vor, er hat nämlich einen Bericht geschrieben über diese berühmte Auseinandersetzung zwischen Heidegger und Rickert, damals in Davos, wo die sich ja in den Haaren dann gelegen haben über die alte und neue Art von Denken und Philosophieren, wo Heidegger ziemlich massiv da aufgetreten ist. Das muss damals sehr viel Eindruck gemacht haben. Also das lässt er und hört auf, sodass wir also jetzt da mittendrin dann schon sind bei dieser Dimension, dass er jetzt sagt, also ich lasse das liegen, den ganzen Neukantianismus, das kommt alles nicht mehr in Frage und auch nicht diese historische, die Historiker. Denken Sie an so jemanden, so einen Relativisten wie Troeltsch, der sagt, eine Wahrheit gibt es überhaupt nicht, sonst gibt es immer nur die Wahrheit der jeweiligen Zeit, was man auch bei Hegel lesen kann. Jede Philosophie ist ihre Zeit auf den Begriff gebracht. Also auch der hat eine höhere Form von Relativismus in sich nochmal drinnen. Nicht? Er sagt, jede Zeit entwirft das und natürlich entwirft jede Zeit auch einen Rückblick auf die vergangene Zeit schon. Und da sind wir natürlich ziemlich weit, aber trotzdem ist die Philosophie nicht einfach, also jetzt Gott in Person, denn über die Zukunft weiß sie ja nichts. Da gehört ja dieser berühmte Bild von ihm hin, dass die Eule der Minerva immer in der Abenddämmerung fliegt. Also zuerst wird gelebt und hinterher kann darüber nachgedacht werden und nicht vorher. So dass er dann schon sagt, ja, der Geist ist gewandert von Asien jetzt bis Europa und dann wird er irgendwann nach Amerika rüberwandern. Aber dann sagt er, da kann er jetzt nichts darüber sagen, wie es da weitergeht, weil das ist eben die Zukunft. Darüber kann man noch nichts sagen. Und wie das da weitergehen soll, sagt er außerdem, dann würde das auch in einem Misston enden. Das lässt er dann einfach so liegen, auch in seiner Geschichtsphilosophie, wie es dort wirklich weitergeht. Aber bis dorthin entwirft das und sagt, bis dorthin sehe ich die Vernunft in der Geschichte. Und das ist ja sein Argument, dass er sagt, was wäre das für eine göttliche Vernunft, wenn die nur in der Natur wäre und nicht auch in der Geschichte. Und die Leute, die ihm das dann vorgehalten haben, soweit das Theologen waren, hat er denen natürlich einfach gekontert und hat gesagt, ihr müsst sowieso den Mund halten, denn ihr redet doch davon, dass es die Vorsehung gibt. Wenn er das natürlich philosophisch entwirft und sagt, die Formel heißt, das Vernünftige ist wirklich und das Wirkliche ist vernünftig. Eine Vernunft, die da für sich alleine im Schmollwinkel sitzt, während die Wirklichkeit unvernünftig ist, das ist doch keine vernünftige Vernunft, sondern die Vernunft muss sich durchsetzen. Und deswegen gilt, dass also die Vernunft wirklich werden soll. Das sieht er am deutlichsten im sogenannten ontologischen Argument. Ich gehe aus dem Begriff Gottes zu seiner Realität und sage, so ist es, die Vernunft wird real in der Welt. Und das ist Hegels Auffassung von dort her. Die Vernunft erstmal, das ist das, was die religiösen Leute immanente Trinität nennen, also Gott in sich selber. Aber das ist erstmal nur ein Traum der Erbaulichkeit, weil da ja wirklich keine Auseinandersetzung und kein Tod und kein Sterben und kein Gegeneinander da ist. Dadurch, dass die Schöpfung kommt und diese geistige Wirklichkeit Materie hervorbringt, erstens, und zweitens in der Freiheit das Nein hervorbringt, damit kommt erst wirklich das Ganze ins Spiel und dann zeigt sich die eigentliche Allmacht der Vernunft, dass sie nämlich auch mit dem Bösen und der Materie fertig wird und das alles einholen kann, sodass dann die Versöhnung herauskommen kann. Und so interpretiert er dann noch die Trinität, dass er sagt, Gott stellt sich selbst gegenüber Und in den normalen Mythen geht das dann so, dass die Söhne den Aufstand, der Sohn oder die Söhne den Aufstand gegen den Vater machen. Und hier ist es aber so, dass hier kein Aufstand gemacht wird. Und deswegen ist das auch erstmal nur eben friedlich und nett und eben das, was die Logik ist, bloß. Dadurch, dass es jetzt dann endliche Wesen gibt, abgeschwächt in dieser biblischen Tradition, ist dann nicht Gott selber, der von sich abfällt. Denken Sie an dieses berühmte Motto von Goethe in seiner Autobiografie, wo er sagt, Nemo contra Deum, nisi Deus ipse, nichts ist gegen Gott, außer Gott selbst. Nicht? Das wird jetzt abgeschwächt im biblisch-christlichen Reden, dass das der Oberste der Engel ist. Das ist nicht mehr also Gott selber, das, nein, Gott selber, sondern es ist also der Oberste der Engel. Aber es ist eigentlich dieselbe, sagt er, eigentlich dieselbe Grundhaltung. Und darin bewährt sich dann die Allmacht, dass das auch noch eingeholt und bewältigt werden kann. Versöhnung ist das große Wort. Und Versöhnung ist ja das, was diese jungen Leute da auch wollen in ihrer Volksbildung. Nicht das zu verwirklichen. Und wieder sagt der Rosenzweig, ja, ja, so eine allgemeine Versöhnung. Und wo bleibt das konkrete Individuum? Wenn ihr solche großen, also Rosinen da im Kopf habt, nicht? Wo bleibt also die andere Dimension, die eigentlich hier hingehören würde? Und da muss man das ganz umkrempeln und ganz anders machen. Und das ist das, was er dann versuchen will dort. Und diesen neuen Gedanken, den er hier hat, den hat er in einem Brief geschrieben an einen seiner christlich gewordenen Vettern und hat das dann selber auch so genannt, und so wird das immer zitiert, als die Urzelle des Stern, wo er da in drei Briefseiten, und da will ich dann jetzt nach der Pause auch drauf eingehen, wo er das darstellt und sagt, was ist jetzt hier dieses sogenannte neue Denken? Das ist ein zweiter, späterer Aufsatz, den er geschrieben hat und der auch ganz wichtig war, und das neue Denken. Was ist der Hauptpunkt beim Denken? Dass man zeitlos denkt. Also erstmal denkt man alleine rum. Denken, das ist ja, die Philosophen sitzen da und denken, omnia sua secum portantes, nicht? Also die haben das, was sie haben, tragen sie alles mit sich rum. Und was hat ein Philosoph? Das Denken hat er. Also denkt er über das Denken nach. Deswegen kommt zum Beispiel das Du schon nicht vor in der Philosophie bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Das ist immer nur Subjekt-Objekt. Und dann kommt beim späten Fichte, kommt also, man sagt über Fichte, der Philosoph des Ich. Das ist vor allen Dingen der frühe Fichte. Nee, ist er der Philosoph der Gemeinsamkeit, der Interpersonalität. Er sagt, ein Mensch ist gar nicht möglich. Weil Personen gibt es nur, indem sie andere Personen anerkennt und bestätigt. Die Grundvollzüge von Personen richten sich auf Personen. Versprechen geben, verzeihen, lieben, anerkennen, was sie aufzählen, sind alles Dinge, die zwischen Personen spielen. Und deswegen kann es eine Person überhaupt gar nicht geben, wenn man eine Person also richtig denkt, wenn man das aufnimmt. Ich kann gar nicht sein von dort her. Er sagt, wo gehört die also jetzt nun hin? Wo wird die dort sichtbar? Also die Philosophen sitzen da, reden nur über das Denken, deswegen kommt da schon, also die anderen Eigenschaften, das Wollen oder der Wille, kommt schon auch nicht so besonders vor, ist da nicht allzu viel davon zu hören, sondern eben das Denken erstmal nur und eben der Einzelne kommt nicht vor. Und der Einzelne ist es aber, der zum Beispiel stirbt. Wo das aufnimmt, wie gehe ich damit um oder wo ist das? Das müsste also dann gezeigt werden. Also das Denken ist, einer denkt, er denkt für sich. Gott sitzt da und denkt, Neusis Noesios, er denkt das Denken seines Denkens. Der geschlossene Kreis, denkt für sich darum. Und das macht nochmal die Hegelsche Vernunft auch ein einziger großer Monolog. Und der Wahrheitsbegriff bei Hegel ist ein Kohärenzwahrheitsbegriff eigentlich, dass alles zusammenpasst oder so. So eigentlich hingehört. Und das muss durchbrochen werden, indem ich statt Denken Reden sage. Denn sprechen kann man nicht mit sich alleine. Natürlich sagt der Plato, Denken heißt, man spricht mit seiner eigenen Seele. Das ist schon wahr, dass er das so sagt. Aber was ist das für ein Gespräch? Drum sagt er, nein, sprechen ist das, was wir gemeinsam tun. Beim Hölderlin heißt es in einem berühmten Fragment, seid ein Gespräch wir sind und hören können voneinander. Nicht ein Wort, ein Gespräch. sodass also diese Dimension hineinkommt. Und das heißt neues Denken, wie wir dann jetzt näher angucken müssen miteinander. Neues Denken heißt also sprechen. Das heißt, der eine redet, der andere muss also still sein, erstmal hören. Da muss der Sprechende still sein, um zu hören, was der andere darauf antwortet. Also die Zeit kommt hinein. Beim Denken gibt es keine Zeit. Man wird einfach gedacht. Ewigkeit. Wo bleibt die Zeit?
Ja, da könnte man aber jetzt weitergehen mit dem Hölderling gleich, weil da kommt ja doch Zukunft rein, weil dann sagt
die kommt jetzt, ja, die Stelle, kommt ja, selbstverständlich.
Er sagt an der Stelle, und wenn die Stille wiederkehrt, eine Sprache unter Liebenden.
So ist es, genau,
ja,
das.
Und das ist ja eine ungeheure Zukunft.
Eben. Und
wenn wir diesen Punkt erreichen, den Stille.
Dann wäre es. Und da macht er mit. Das müssen wir jetzt besprechen, aber jetzt haben wir erstmal unsere Pause und gucken, ob da draußen schon jemand steht und hier rein will.